Wir haben gerade diesen alten Dankchoral von Martin Rinkhardt gesungen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Rinkhardt war Pastor in Eilenburg in Sachsen-Anhalt während der Zeit des 30-jährigen Krieges. Man nannte ihn den Ambrosius der evangelischen Kirche. Eine sehr schwere Zeit damals. Pastor Rinkhardt erlebte, wie Menschen täglich starben. Der Tod lautete sozusagen an der Tür jedes Hauses. Zusätzlich zu dem Morden im Krieg wurde das Land auch noch von der Pest heimgesucht. Wer nicht im Krieg kämpfte, der musste eben gegen die Pest kämpfen. Bis zu 40 Beerdigungen am Tag hatte Pastor Martin Rinkhardt zu halten. Das muss man sich auch vorstellen, wie der Mann das überhaupt ausgehalten hat. Insgesamt beerdigte er in der Zeit 4.480 Menschen seiner Kirchengemeinde. Aber dieser Mann, der war von der Liebe Christi so erfüllt, dass er von Haus zu Haus ging, um den Menschen in ihrer Not beizustehen. Ich habe gelesen, sein Siegelring, der trug die Gravur MVSICA. Und das stand für Mein Vertrauen steht in Christus allein. Und dann eines Tages musste er sogar seine eigene Frau begraben, trotz des Krieges und trotz der Pest, die ihn umgaben, und der inneren Trauer, der persönlichen Trauer auch um seine Frau, konnte dieser Mann von ganzem Herzen dankbar sein. Und er schrieb diesen Choral: und danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen angesichts solcher schweren Umstände, als ein Tischgebet eigentlich für seine Familie. Das Bibelwort, das wir heute aus dem Philipperbrief betrachten wollen, das drückt auch die Dankbarkeit eines Menschen aus, der sich in recht schwierigen Umständen befand. Insofern leitet der Choral gut zu dem Thema über, das wir heute in der Predigt uns anschauen. Für unsere Gäste, falls welche da sind, ich kann es gar nicht so richtig sehen, wir sind auf jeden Fall schon seit, glaube ich, einem halben Jahr dabei. Den Philipperbrief in den Predigten durchzunehmen und den anzuschauen. Und das wird sehr wahrscheinlich die zweitletzte Predigt in dieser Reihe. Also wir befinden uns sozusagen im Landeanflug. Paulus, der Autor dieses einzigartigen Briefes, er sitzt im Gefängnis in Rom. Mit seinem Schreiben hat er die Gemeinde in Philippi, aber auch uns ermutigt, egal wie unsere Lebensumstände sind, uns an Gott und auch aneinander zu erfreuen. Und zum Abschluss seines Briefes bedankt sich Paulus bei seinen Freunden der Gemeinde in Philippi für die treue finanzielle Unterstützung, die sie ihm überbracht haben. Das war einige Jahre nicht möglich gewesen, aber nun hatten sie die Unterstützung wieder aufgenommen. Und in dem Abschnitt, den wir vor zwei Wochen betrachtet haben, da hatte Paulus erklärt, dass er gelernt hat, ihr erinnert euch noch, Mann, dieses Mikro ärgert mich dermaßen. Entschuldigt, ich muss das einfach wegnehmen, es lenkt mich gerade ab. Jetzt hängt hier dieses Kabel irgendwie. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber es ist einfach so. Also, wisst ihr noch, was wir vor zwei Wochen gehört haben? Der hat gesagt, ich kann in jeder Lage zufrieden sein, geht mir leider nicht immer so. Manchmal ärgert mich das Mikro und ich kann nicht so ganz zufrieden sein. Danke. Aber Paulus, der konnte das. Der hat einfach gesagt, egal wie die Umstände sind, ich bin zufrieden, ich bin ein zufriedener Mensch. Und um das Geschenk der Zufriedenheit, da ging es in der letzten Predigt. Paulus ist in jeder Lage zufrieden und so kann er den Philippern von Herzen danken für ihre Hilfe. Zugleich aber möchte er sicherstellen, dass seine Zeilen nicht missverstanden wurden, in dem Sinne, naja, der Paulus, der ist so zufrieden, der scheint total unabhängig zu sein von den Umständen, der ist nur noch abhängig von Gott. Vielleicht hat er unsere Spende gar nicht so nötig gehabt, um eben nicht so verstanden zu werden, schreibt er Folgendes in Philipper 4, Abvers 14. Lass uns dieses Wort lesen. Er schreibt da, trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denk jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Meine Lieben, in diesem Abschnitt bedankt sich Paulus nicht nur bei den Philippern, sondern er schreibt hier, geleitet durch den Heiligen Geist, auch einiges über den Segen des Gebens. Lass uns also etwas genauer hinschauen, in welchem Sinne ist Geben ein Segen? Warum lohnt es sich, großzügig zu sein im Geben? Und zunächst mal wird in den Versen 14 und 15 deutlich, dass Geben ein Ausdruck der Gemeinschaft ist. In Vers 14 schreibt Paulus, es war gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Ich vermag zwar alles in dem, der mich stark macht, Christus. Das hat er nämlich vorher gesagt, vor diesem Abschnitt. Aber trotzdem war es gut, dass ihr, indem ihr mich unterstützt habt, Anteil nahmt an meiner schwierigen Lage. Indem also die Philipper den Paulus finanziell unterstützten, hatten sie Anteil an seinem Leben. Und der Apostel empfand die Gabe der Philipper als ein Trost in seinem Leid. Im Grunde sagt er hier, ihr habt mit mir gelitten. Ihr habt Anteil an meinen Schmerzen, an meinem Druck, an meiner Drangsal, an meiner Bedrängnis, an meinen Fesseln, an meiner Gefangenschaft. Eure Gabe an mich ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft, unserer Verbundenheit. Paulus ging es also nicht in erster Linie nur um die Spende, sondern um das Herz der Philipper, das für ihn und auch für die Verbreitung des Evangeliums schlug. Geben ist also ein geistlicher Akt, der die Christen in ihrer Mission, in ihrem Auftrag verbindet. Es drückt die Partnerschaft, die Teilhaberschaft, die Gemeinschaft am Evangelium aus. Zwischen Paulus und den Philippern bestand also diese tiefe Beziehung, die gekennzeichnet war durch eine Gemeinschaft im Geben und Nehmen, wie es auch in Vers 15 zum Ausdruck kommt, den die Schlachterbibel wörtlich so übersetzt. Ich lese uns das nochmal. Und ihr, Philipper, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich noch in Mazedonien, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde, hier ist jetzt das Wort, mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Im Urtext finden wir hier dieses schöne Wort Koinonia. Gemeinschaft, Teilhaberschaft, Teilhaben am Leben des anderen. Geben ist also ein Ausdruck der Gemeinschaft. Das heißt, unser Geben und Spenden hat nicht den Sinn, dass wir unser Gewissen beruhigen, sondern es drückt aus, dass wir zusammenstehen, gemeinsam die Lasten tragen und mit teilhaben an dem Dienst des Missionars, an dem Dienst der Gemeinde. Unsere Gaben, unser Opfer, unsere Spenden sind also Ausdruck dieser Verbundenheit und Gemeinschaft. Zum Beispiel, wenn wir Missionare unterstützen, dann tun wir das nicht nur, weil, naja, das unsere Christenpflicht jetzt ist, sondern auch, weil wir uns mit dem Dienst dieser Geschwister identifizieren und entsprechend auch teilhaben wollen an ihrem Dienst. Schon seit vielen Jahren haben wir eigentlich bei uns in der Gemeinde, eigentlich seit ich da bin, dieses Missionsmotto, das ganz einfach klingt. Mission ist nicht nur das, was eine Gemeinde für den Missionar tut, sondern auch, was die Gemeinde durch den Missionar tut. Was kann die Gemeinde für den Missionar tun? Das ist ganz einfach. Regelmäßig beten, regelmäßig geben. Wenn wir unser Geld dafür verwenden, um andere in Gott glücklich zu machen, dann ist das die beste Investition, die wir machen können. Aber Mission ist nicht nur das, was eine Gemeinde für den Missionar tut, sondern auch, was sie durch den Missionar tut. Mit anderen Worten, wir sehen die Missionare oder die Missionarin, die wir ausgesandt haben, in dem Fall ist es jetzt bei uns die Anneli, als Gesandte, als Botin, als den verlängerten Arm der Gemeinde. Als die Person, die uns repräsentiert, im Erfüllen unseres Auftrags. Und genauso wollen wir es auch tun mit den Missionaren, die wir nicht ausgesandt haben, für die wir aber beten und denen wir auch immer wieder auch mit unseren Spenden unterstützen. Denn Mario in Faenza haben wir unlängst gesammelt für ihn, für dieses Projekt. Super, spitze. Das ist nicht das Geld für Mario. Das ist eigentlich das Geld für Gott, für diesen Auftrag, damit das Evangelium verkündet ist. Und wir haben uns identifiziert mit dieser Geschichte, die sie dort vorhaben, diese Ausstellung, wo Menschen einfach die Gutenberg-Presse sehen und auch etwas zu lesen bekommen und einfach die Freundlichkeit der Geschwister kennenlernen und berührt werden auf diese Weise mit der Liebe Jesu. Und so könnten wir sie alle aufzählen, Fred und Regina, und wir freuen uns, dass sie uns bald besuchen werden, noch in dieser Jahreshälfte. Und Andreas Hinz in der Uckermark, Andreas Torz und so weiter. Wenn wir diese Geschwister durch unsere Gaben unterstützen, haben wir Gemeinschaft mit ihnen im Geben und Nehmen. Denn wenn sie berichten, wie Gott wirkt und das Evangelium durch sie verkündigt wird, dann werden auch wir gesegnet. Wir haben Teil daran. Wir empfangen etwas. Wir freuen uns an dem, was Gott durch sie tut. Vor ein paar Wochen, da hatte ich in einer E-Mail unseren Freunden aus der Valley Springs Fellowship Gemeinde in Warsaw berichtet, dass wir angesichts des großen Flüchtlingsstromes uns überlegt haben, eine Flüchtlingsarbeit hier zu beginnen. Und es dauerte nicht lange, da kam eine Mail von einem Ältesten zurück, in der stand, das finden wir absolut toll. Lasst uns wissen, wenn ihr Unterstützung braucht. Wir würden gerne mit euch Teil dieser Arbeit werden. Wir möchten darin mit euch Gemeinschaft haben, mit anderen Worten. Und ich musste denken, wow, diese Amis. Über die Nachrichten haben die natürlich auch gehört, was hier in Europa los ist und wie unser Land betroffen ist von diesen Flüchtlingswellen, die einfach von diesen vielen Menschen, die zu uns kommen. Und die fanden das toll, dass wir auch als Gemeinde uns überlegen, wie wir uns engagieren können, wie wir diese Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, sie berühren wollen mit der Liebe Jesu. Und sie sagten, einfach so habe ich diese Botschaft verstanden, wir wollen teilhaben an diesem Segen. Wie können wir euch unterstützen? Möchte ich heute Morgen fragen, wie verstehst du dein Geben? Siehst du deine Spende, dein Geben als eine Partnerschaft oder Gemeinschaft an? Geben ist nicht eine Einbahnstraße, meine Lieben, so nach dem Motto, ich spende und die Gemeinde oder der Missionar, der bekommt mein Geld, um zu dienen. Es ist viel mehr. Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist Gemeinschaft am Evangelium. Es ist Teilhaberschaft. Geben ist ein Ausdruck der Gemeinschaft. Das macht Paulus hier deutlich. Zweitens sagt er hier auch, Geben ist ein geistlicher Gewinn. Wer bereit ist zu opfern, der bekommt dafür einen geistlichen Gewinn zurück. Vers 17, denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Mit anderen Worten, wenn ich euch danke und meine Freude an eurer Großzügigkeit ausdrücke, wenn ich erwähne, wie ihr mit mir Gemeinschaft hattet, indem ihr mich mit eurer Gabe unterstützt habt, dann tue ich das nicht, weil ich da noch mehr bekommen will. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn oder die Frucht, kann man auch übersetzen, dieser Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Euer Geben bringt euch Gewinn. Eure Gaben bewirken ewige Dividenden auf eurem geistlichen Konto. Wer gibt, gewinnt. Das ist das Prinzip hier. Und wir finden es auch noch an anderen Stellen der Bibel. Das wollen wir uns noch anschauen, weil es ist einfach in der Bibel, das sind nicht meine Worte. Zum Beispiel lesen wir in Sprüche 11, Vers 24, es gibt Menschen, die großzügig geben und trotzdem dazu gewinnen. Andere wiederum sind übermäßig sparsam und leiden trotzdem Mangel. Mit anderen Worten, du gibst und wirst gesegnet, du hortest und verlierst. Nun meint die Bibel das sicherlich nicht so, dass wir predigen sollen, spende 10 Euro und dann bekommst du 100 zurück. Ich glaube nicht, dass diese Linearität hier die Bibel meint. Aber wir müssen eines wissen, Gott sieht das Herz. Er weiß genau, wie wir zu unserem Besitz und auch zu unserem Geld stehen. Ob wir uns als Verwalter dieses Geldes, das wir haben, sehen und Gott als den Besitzer, oder ob wir denken, ich bin der Herr über mein Geld und ein paar Prozent kann ich eben auch ab und zu an Gott abtreten. Gott weiß, dass wie wir zu unserem Geld stehen, ob wir das Geld besitzen oder das Geld uns besitzt. Das zeigt sich auch durch unser Geben. Wenn wir großzügig geben, weil wir Gott lieben, weil wir die Gemeinde lieben, weil wir die Menschen lieben wollen und weil wir uns das wünschen, dass sie von unserem wunderbaren Herrn berührt werden, dass sie ihn kennenlernen, dann wird Gott uns segnen. Wir werden einen geistlichen Gewinn davon haben. Ich denke da an einen Bauern. Ich denke, das illustriert es ziemlich gut. Wenn ein Bauer sein Feld besehen will, dann muss er zuerst, was denn? Den Samen kaufen. Er muss also erstens etwas investieren. Er muss Geld in die Hand nehmen und Samen kaufen. Dadurch geht er ein gewisses Risiko ein. Aber dann bringt er den Samen auf das Feld und beginnt großzügig auszusehen. Er wirft den teuren Samen auf die Erde, in den Boden. Und er weiß, wer auswirft und austeilt, der bekommt mehr zurück als das, was er vorher hatte. Wer den Samen irgendwo in einer Truhe abgedichtet für sich behält, der wird keine Frucht sehen. So einfach ist das. Wer sein Geld hortet, er ständig zählt, geizig ist, der wird nur ärmer. Das ist das, was uns Sprüche 11, 24 sagt. Und gleich in Vers 25 heißt es, jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt. Und wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt. Wer in Notzeiten Getreide zurückhält, den verfluchen die Leute. Wer aber Getreide verkauft, den segnen sie. Oder in Sprüche 19, Vers 17 lesen wir, wer einem Armen gegenüber barmherzig ist, der leiht dem Herrn etwas aus. Und bekommt seine gute Tat von ihm erstattet. Denn Gott schenkt sich nichts. Er wird dir das erstatten, vielfältig. Und Jesus sagt in Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Und nochmal ein längerer Abschnitt. Heute gibt es richtig Bibel auf die Ohren, wie unser Ulla gerne sagt. Und den Korinthern, da schreibt der Paulus im 2. Korintherbrief, im 9. Kapitel, ab Vers 6, ebenfalls etwas vom Segen der Großzügigkeit. Er schreibt da Folgendes: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also nicht so mit so einem Gesicht da, ja, seine Gabe hinlegen, sondern fröhlich. Ich gebe es ja dem Herrn und er hat mich so überreich beschenkt. Das, glaube ich, will der Paulus hier sagen. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er hat, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern, jetzt kommt wieder dieses Bild, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende, und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Da ist auch schon wieder dieser Gedanke von Geben und Nehmen drin enthalten. Aber das Prinzip, das habt ihr hoffentlich alle gut herausgehört. Wer gibt, gewinnt. Ähnliche Worte sagt eigentlich der Paulus auch hier in unserem Text, in Vers 19. Wenn wir großzügig geben, wird Gott durch Jesus Christus uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Wir sind dann nicht die Verlierer, sondern die Gewinner. Das heißt also, dein Geben bringt zweimal Segen. Es bringt Segen für andere und es bringt Segen für dich. Wenn wir zuallererst nach dem Reich Gottes trachten, wenn Gottes Sache unser Fokus ist, so sagt es die Bibel, sammeln wir ewige Schätze, die uns einmal im Himmel erwarten werden. Oder anders formuliert, ist ein kleiner Zungenbrecher, Reicht dir das Reich Gottes, wirst du reich an Reichtümern im Himmelreich. Unser Geben öffnet die Hand Gottes. Er wird uns hier versorgen und großzügig beschenken mit dem, was wir brauchen. Das hat er verheißen. Und eines Tages im Himmel werden wir den vollen Gewinn unseres Gebens empfangen. Jemand hat einmal gesagt, du kannst dein Geld nicht mitnehmen in den Himmel, aber du kannst es vorausschicken. Unser Lohn im Himmel wird auch mit unserem Geben zusammenhängen. Das müssen wir uns auch mal bewusst machen. Noch ein dritter Segen des Gebens wird uns hier von Paulus vor Augen gestellt. In Vers 18 schreibt Paulus: Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Paulus war einfach nur dankbar und begeistert. Er freut sich über den Segen, den er selbst empfing. Und er freut sich aber auch über die Möglichkeit, die daraus entstand, denn ihr Opfer, ihre Gabe, wurde ja ihrem geistlichen Konto gutgeschrieben. Und dann sagt er in Vers 18b noch einen ganz wichtigen Gedanken. Er sagt, eure Gabe erfreut nicht nur mich, sondern sie erfreut auch Gott, denn sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Geben ist also auch ein Ausdruck der Anbetung. Wenn wir hier im Gottesdienst ein Sonderopfer durchführen, dann sagen wir manchmal, dass unsere Sammlung genauso Anbetung ist wie der Gesang und die Anbetung mit eigenen Worten. Nun, dieser Vers, er begründet diese Aussage, diese Sicht. In den Gemeinden in den USA wird jeden Sonntag während der Anbetungszeit, während dem Lobpreis das Opfer eingesammelt. In unserer Kultur, wo es zwei große Landeskirchen gibt und eine sogenannte Kirchensteuer, die gleich vom Lohnzettel sozusagen abgeführt wird, da haben auch wir in den Freikirchen uns so angepasst, dass wir unser Opfer über einen Dauerauftrag der Gemeinde geben, auf das Gemeindekonto überweisen. Das hat natürlich auch seine Vorteile, man kann Spendenbescheinigungen ausstellen. Aber es kann dann auch leicht passieren, dass uns das gar nicht mehr so bewusst ist. Mein Opfer ist eigentlich Anbetung. Und deshalb finde ich es übrigens auch gut, dass wir einmal im Monat ein Opfer im Gottesdienst einsammeln. Gerade um uns das nochmal bewusst zu machen, wenn ich etwas von dem, was Gott mir geschenkt hat, ihm wieder zurückgebe, auch an meinen monetären Gaben, dann ist das Anbetung, nichts anderes, wenn ich es mit der richtigen Haltung und mit der richtigen Einstellung tue. Wenn unser Opfer von Herzen kommt, dann ist es für Gott ein Wohlgeruch. Und Paulus benutzt ja hier die Sprache der Opferrituale des Alten Testaments. Die Opfer im Alten Testament sollten für Gott ein Wohlgeruch sein. So lesen wir das zum Beispiel in 2. Mose 29, 18. Da heißt es, den ganzen Widder aber sollst du auf den Altar als Rauch aufsteigen lassen. Ein Brandopfer für den Herrn ist es, ein wohlgefälliger Geruch, ein Feueropfer ist es für den Herrn. Natürlich auch hier ist das eigentlich anthropomorphe Sprache, also Sprache, die wir Menschen verstehen können. Es geht nicht darum, dass Gott diesen Rauch, der da aufsteigt, an sich ganz toll findet und den aufatmet oder einatmet und das für ihn ein Wohlgeruch ist. Aber Es geht darum, um das zu versinnbildlichen, wenn wir mit der richtigen Haltung dieses Opfer bringen, schon damals im Alten Testament, und dieser Rauch aufsteigt von diesem Widder, den wir Gott geopfert haben, dann freut sich Gott an diesem Opfer. Immer auch in Verbindung mit der Herzenseinstellung, wohlgemerkt. Und ich denke, so schlägt der Paulus hier einen Bogen und er sagt, ihr lieben Philipper, eure finanzielle Opfergabe ist genauso ein Opfer, das ein Wohlgeruch vor Gott ist, wie die Brandopfer im Alten Testament. Gott freut sich, es ist für ihn einfach ein toller Duft, etwas Angenehmes. Wenn wir großzügig geben, mit der richtigen Motivation aus einem anbetungsvollen Herzen. Und wohlgemerkt, wir geben unsere Spende nicht der Gemeinde, wir geben sie auch nicht dem Pastor oder den Ältesten, sondern wir geben sie Gott. Dass unser Geben auch ein Ausdruck der Anbetung ist, das möchte ich noch mit zwei anderen Bibelstellen untermauern, weil ich das einen ganz wichtigen Gedanken finde. Ich finde das sehr wichtig, dass wir das verstehen und verinnerlichen. In 5. Mose predigt Mose, dieser große Mann Gottes, den Israeliten, seine letzte Predigt. Sie ist uns da aufgezeichnet. Und er sagt ihnen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie in das verheißene Land kommen, welche Opfer sie Gott darbringen sollen. Und in Kapitel 26 lesen wir, wie die erlösten Israeliten Gott in einem Korb die Erstlingsfrüchte darbringen sollen. Und gleich anschließend, überfließend sogar, erwähnt Mose, dass das Volk dem Fremdling, der Waise und der Witwe den Zehnten geben musste. Diese beiden Dinge, die gehören zusammen, die gehörten schon damals zusammen. Gott ein Opfer darbringen, das ist Anbetung. Aber auch geben ist Anbetung. Und den gleichen Gedanken finden wir auch in Hebräer 13, Vers 15, wo die Gläubigen aufgefordert werden, durch Jesus Christus Gott ein beständiges Opfer des Lobes darzubringen. Sie werden aufgefordert, Gott zu loben und seinen Namen zu bekennen. Und gleich anschließend in Vers 16 heißt es dann, und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Anbetung und Lobpreis mit Herz und Mund, aber auch Anbetung mit der Hand. Indem wir unsere Hand aufmachen und geben und helfen und Gutes tun. Das gehört zusammen. Geben ist also Ausdruck unserer Anbetung. Zum Schluss fügt Paulus noch hinzu, dass er sich darüber im Klaren ist, dass ihre Gabe echten Verzicht bedeutet hat. Das sagt er in Vers 19 oder deutet es an. Sie gaben nicht aus einem Überfluss, sondern es brachte auch für sie gewisse finanzielle Einschnitte mit sich. Aber Paulus war sich absolut sicher, der Gott, der unerschöpflich reich ist, und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, er wird die Geschwister in Philippi mit allem reichlich versorgen, was sie brauchen. Meine Lieben, ich denke, Gottes Geist hat uns hier durch sein Wort erinnert, welcher Segen auf dem Geben liegt. Geben ist ein Ausdruck der Gemeinschaft. Wir geben nicht so eine Kirchensteuer ab, sondern wir geben unsere Spende, damit das Reich Gottes gebaut wird, Menschen zum Glauben kommen und die Gemeinde sich weiterentwickelt und weiter wächst. Wir geben sie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes, weil wir an ihrem Dienst teilhaben, auf diese Weise Gemeinschaft mit ihnen haben und durch ihren Dienst auch beschenkt werden. Denn zweitens, das haben wir auch hier deutlich gesehen, geben ist auch ein geistlicher Gewinn, ein Gewinn, der anwächst, sich vermehrt, je großzügiger und freigebiger wir geben. Wer gibt, gewinnt. Das ist ein göttliches Prinzip. Und letztlich ist Geben eigentlich ein Ausdruck der Anbetung. Das war der letzte Punkt und das bringt mich wieder zurück zu dieser einen Zeile in dem Choral, den wir gesungen haben, und danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Wie danken wir Gott mit Händen? Naja, wir können unsere Hände falten oder wir können sie hochheben beim Loben, beim Danken, aber ich glaube, das geht noch weiter. Wir danken und loben ihn mit unseren Händen, wenn wir ganz praktisch uns einsetzen, und ich denke auch, wenn wir von dem, was wir durch unser Händewerk erschaffen und entsprechend entlohnt werden, wenn wir ihm wieder etwas davon anbeten, zurückgeben. Wenn wir von Herzen geben, ist das für Gott wie so ein wohlriechendes Opfer, an dem er sich erfreut. Ich möchte diese Predigt schließen und uns alle ermutigen, nicht knausrige Geber zu sein. Es geht uns viel Segen verloren, wenn wir geizige, widerwillige Geber sind. Lass uns deshalb Gott anbeten und ihn ehren, indem wir großzügig, ehrlich, ungezwungen ihm unsere Geldgaben geben. Wir haben gelesen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott freut sich, wenn wir gute Verwalter sind und großzügig in sein Reich unser Geld investieren. Und mit Paulus möchte ich diese Botschaft beenden und uns einladen, in diese kurze, wunderschöne Doxologie einzustimmen am Ende dieses Abschnittes. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Es geht letztlich auch beim Geben um seine Ehre, dass er geehrt wird. Lass uns das gemeinsam nochmal sagen. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.